Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier vor Ort, heute in dieser Gemeinde und auch zu Hause an den Endgeräten. Schön, dass ihr heute da seid. Wir feiern Gottesdienst und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der vierte Sonntag vor der Passionszeit. Damit können wir im Kirchenjahr natürlich sehr viel anfangen. Und der Wochentext heute wäre die Sturmstillung gewesen in der Bibel. Und ich finde, das ist ein sehr passender Text zu dem Wetter draußen, definitiv. Und es ist aber auch ein passender Text zu diesem Morgen, zu den internen Vorgängen in dieser Gemeinde. Ihr seht, wir haben ein wenig Belichtungsprobleme, das Licht spielt heute nicht so richtig mit. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles, was hier vorne vorgeht, gut sehen. Weiterhin bringt so eine stürmische Zeit auch mal mit sich, dass kurzfristig Leute ausfallen. Und so ist es, dass heute Morgen sowohl Moderator als auch Prediger sich kurzfristig krankheitsbedingt abmelden mussten von diesem Gottesdienst. Ich glaube, es geht irgendwas um. Es geht beiden aber soweit gut und Judith und ich springen heute Morgen ein. Judith wird einfach die... Danke. Die Predigt ist ja vorbereitet und auch die Moderation und das werden wir also einfach übernehmen. Und Judith wird uns die Predigt lesen, die Arne vorbereitet hat für heute. Ich möchte gerne starten mit ein paar Ansagen. Wie ihr oder einige von euch vielleicht mitbekommen haben, waren Judith und ich letzte Woche auf der Dienstanfängerklausur des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, wo alle Dienstanfänger der letzten 2 Jahre zusammenkommen und gemeinsam sprechen können darüber, wie es ihnen gerade im Dienst geht. Man bekommt Impulse nochmal von erfahreneren Pastoren und von unseren Bundessekretären. Und ich dachte, wir berichten euch einfach mal kurz, wie das war. Dann wisst ihr, wo wir waren und was das auch bringt, dass wir da mal weg sind. Und es war nämlich eine wirklich gute und schöne, ermutigende Zeit. Und wir haben gemerkt, es tut so gut, sich mit Menschen auszutauschen, die in derselben Situation sind. Und es tut auch so gut, sich mit Menschen auszutauschen, die schon viel weiter am Ende des Weges stehen. Die einem dann nochmal neue Gedanken reingeben, Inspiration geben für die eigene Arbeit. Und so ein Dienstanfang, das ist ja, das will gestaltet werden. Wir haben gelernt, am Anfang, da ist man erstmal die ersten Wochen im Survival-Modus, man muss alles kennenlernen und langsam immer mehr kann man ins Gestalten reinkommen und sich seiner eigenen Rolle auch bewusst werden. Und es hat mir einfach nochmal gezeigt, wie wichtig Austausch ist und auch mit Menschen, die mehr Erfahrung haben, über solche Sachen zu reden. Und da möchte ich euch auch ermutigen, sucht euch, wenn ihr irgendwie Themen in eurem Leben habt, sucht euch auch gerne Gesprächspartner, Menschen, die mehr Erfahrung haben oder auch Seelsorger oder Coaches oder Supervisoren. Wir haben diese Angebote auch hier in der Gemeinde. Ich habe schon gesagt, Perikopentext wäre die Sturmstillung gewesen heute, aber darum geht es thematisch in diesem Gottesdienst nicht. Wir haben uns entschieden, unsere Predigtreihe weiterzuführen, wo es um das Ausmalen, das Voraugenmalen von Jesus geht. Und Arne hat dazu schon ein Thema ausgesucht. Und auf dieses Thema möchte ich jetzt gerne hinführen. Dazu haben wir 2 Verse. Der erste steht in Jesaja 45, Vers 15. Tatsächlich, du bist ein sich verbergender Gott. Du Gott Israels, der Heiland. Du bist ein sich verbergender Gott. Du Gott Israels, der Heiland. Und dieser Vers steht stellvertretend dafür, dass wir von Gott Seiten nicht kennen, die er verborgen hat. Wir kennen dieses Gefühl, dass manchmal Gott fern ist. Wir denken, das verstehen wir noch nicht von dir, das ist uns noch verborgen. Und dafür steht auch die dunkelgraue Seite der Dekoration heute. Und der zweite Vers ist Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und das heißt, auf der einen Seite ist Gott ein verbergender Gott und auf der anderen Seite ist er ein sich zu uns begebender, sich zeigender, sich offenbarender Gott. Und dafür steht die weiße Seite. Und unser Glaube spielt sich immer zwischen diesen beiden Polen ab. Manche Dinge erkennen wir, manche auch noch nicht. Und so ist Gott immer auch geheimnisvoll. Und andere Dinge strahlen ganz klar, so wie das Evangelium und die Botschaft von der Rettung. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, Herr. Und dass du uns Gott offenbart hast, der auch verborgen ist, aber der sich auch zeigt in dir. Und in dieser Spannung leben wir, sind auf dein Wirken und deine Weisheit angewiesen. Und von daher wollen wir dir begegnen heute in diesem Gottesdienst. Lege du uns aufs Herz, was dir wichtig ist. Zeige du uns, wie du bist und wie wir uns an dir orientieren können. Dass wir Wegweisung haben, Sicherheit und dass wir uns umsorgt fühlen von dir, Herr. Amen. Ich lese ergänzend zum Predigttext das Gleichnis von der Aussaat aus Matthäus 13, Verse 3b bis 9. Jesus sagte, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer sehr dünnen Erdschicht bedeckt war. Die Körner gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in Dorngestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll hören.
Das Lied, was wir gleich singen, heißt Der ganz andere. Und Jesus ist nicht immer so, wie wir uns ihn vorstellen. Und wir erfahren dann immer nicht so, wie wir es so das im Gedanken haben. Und davon handelt so ein bisschen auch das Lied, dass Jesus ganz anders uns begegnet.
Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sehen kann, wie die Weite der Sterne im tiefen Nahen, schwerelos, doch gehalten im freien Fall, ich erschrecke. Und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an, du bist der ganz andere. Unter allem Verborgenen, inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an. bete dich an.
Diese Predigtreihe ist ja überschrieben mit Jesus vor Augen malen. Und in dieser Predigt geht es um Jesus, den Unbequemen. Und ich lese aus dem 10. Kapitel in Matthäus ab dem Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid der Herr klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht. Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und an ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Der Bruder wird den Bruder zum Tod ausliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Arne erinnert sich. Die christliche Friedensbewegung hat meine Generation geprägt. Das Buch von Franz Alt, Frieden ist möglich, in meinem Bücherregal, erinnert mich daran. In den 80er Jahren wurde diskutiert und darum gerungen, ob Schwerter wirklich zu Pflugscharen geschmiedet werden sollten oder ob es die militärische Abschreckung braucht. Heute beunruhigen uns die Nachrichten zum Ukraine-Konflikt und zugleich scheint weltweit ausgemacht zu sein, dass mehr Soldaten unter Waffen mehr Frieden bringen. Beim Streit um den NATO-Doppelbeschluss, um den es damals ging, war die Antwort für viele Christen glasklar. Keine Ausrüstung für Pershing-22-Raketen in West oder SS-20-Raketen in Ost. Frieden schaffen ohne Waffen. War die Botschaft Jesu doch eindeutig, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Unbequem ist da, heute wie in den 1980er Jahren, Jesu Ansage, zum Beispiel aus Vers 17. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Das passt so gar nicht zum erhofften Ideal eines allseitig toleranten Miteinanders. Jesus polarisiert, ja, er provoziert. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesu Worte verstören. Klingt es doch eher nach Gotteskrieger als nach Friedensstifter. Was soll also dieses Heraufbeschwören von Streit und Entzweiung? Und will ich wirklich mit diesem Herrn zusammengehen? Diese Verse finden sich in der sogenannten Aussendungsrede Jesu. Die Jünger werden auf das vorbereitet, was sie erwartet, wenn sie Jesu Botschaft weitertragen. Und das wird kein Spaziergang werden, stellt Jesus fest. Denn wie Menschen unter Jesu Führung zusammenfinden, so ein zweites Menschen auch. Und damit nicht genug, es zieht und es zerrt am eigenen Glaubensverständnis. Denn was will Jesus eigentlich? Wofür steht er wirklich? Bereits Jesu Auswahl seiner Jünger irritiert. Zu ihnen gehört nämlich keine hochangestellten Persönlichkeiten und sogar Simon, der Kanaanäer, gehört zu Jesus' engsten Freundeskreis, der sich zuvor zum Kreis der Zeloten, also einer Schar gewalttätiger politischer Aktivisten, hielt. Doch Jesus war kein sozialpolitischer Revolutionär. Jeder Nationalismus lag ihm fern, ebenso alle Ressentiments gegenüber Ungläubigen und Andersglaubenden. Jesus glaubte und verkündete Gottes reale und seine kommende Regentschaft. Und darüber kann man sich eigentlich nur freuen. Weshalb also wurde Jesus dermaßen zur Reizfigur? Jesus war unbequem. Denn seine Botschaft war umstürzender als alles, was sich Revolutionäre jemals erdacht haben. Statt Vernichtung der Feinde, Liebe zu den Feinden. Statt Zurückschlagen, bedingungsloses Vergeben. Statt Gewaltanwendung, Leidensbereitschaft. Und statt Hasspredigten, Seligpreisung der Friedfertigen. Aber wie sollte man unter einer solchen Agenda Macht und Einfluss im Volk gewinnen? Das Freund-Feind-Schema war nicht die Sache von Jesus. Er forderte ein radikales Umdenken und ein Umkehren. Weg von Egoismen und hin zu Gott und zu Mitmenschen. Und damit stellt er uns auch heute in das Wagnis des Glaubens, wie es eine der zahlreichen Kontrastgleichnisse Jesus beschreibt. Er schildert die vielfach erfolglose Arbeit eines Bauern. Und er geht ein auf unsere Zweifel am Erfolg der Verkündigung Jesu. Solche Gedanken können wir gut nachvollziehen. Denn sagt Jesus das nicht sogar selbst? Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Was ist das eigentlich für eine unmögliche Werbestrategie? Und wie kommt es dann, dass Jesus damit so viele Menschen für sich gewinnt, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen? Weshalb hast du dich selber nach einer solchen Ansage Jesu ihm angeschlossen? Arne erinnert sich, wie es bei ihm war, wie er den Vers 22 gelesen hat: Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Damals wirkte der Vers eher bedrohlich auf ihn, er machte ihm Angst. Heute löst er eher dankbares Staunen aus. Denn weshalb glaube ich noch immer? Weshalb vertraue ich noch immer? Weshalb folge ich Jesus noch immer? Weshalb will ich dabei bleiben bis zu meinem Lebensende? Es ist nicht mein Entschluss. Es ist nicht mein freier Wille. Es ist nicht meine Kraft und es ist auch nicht meine Reue. Es ist Jesu Werk an mir und an dir und an allen, die ihm folgen. Jesus tritt uns mit einer ehrlichen Ansage entgegen. Er ist kein Mann des Establishments. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Weder von den Oberpriestern oder Hohepriestern, noch von den Ältesten. Nicht von den Häuptern einflussreicher, nichtpriesterlicher Aristokraten, noch von den Zeloten oder von den Pharisäern, von den Sadduzäern oder den Schriftgelehrten. Er ist keiner der Ihren, sondern er steht zwischen den Fronten. Er blieb zwischen den Fronten und die an ihn glauben, erwartet Gleiches. Denn Trennung gehört auch zum Leben. Von dem Tag an, als deine Nabelschnur zertrennt wurde, wirst du getrennt vom Organismus deiner Mutter. Dann der Trennungsschritt, der so wichtig für deine Entwicklung war, du fandest Mut im eigenen Bett, getrennt von den Eltern zu schlafen. Dann der Weg in den Kindergarten, in die Schule, in Ausbildung, in den Beruf, der Umzug in eine fremde Stadt. Trennung gehört zum Leben. Wo du dich also trennst, sagt Jesus, ist nichts falsch gelaufen. Auch dann nicht, wenn deine Kinder deinen Glauben an Jesus nicht mit dir teilen. Mit Glaube ist ein Begriff gefallen, der uns selbstverständlich erscheinen mag. Der ist aber nicht es. Denn was bedeutet Glaube im Zusammenhang des unbequemen, weil so oft verborgenen Gottes? Viele Hörer Jesu mochten seinem Anspruch keinen Glauben schenken. Sie bekamen es nicht übereinander, dass Einzelne in Jesu Reden und Handeln die unbegrenzte Liebe Gottes begegnete, wo doch die Not des Aussatzes, des Hungers, der Blindheit, der Kriege, der Feindschaft, des Hasses und der Gleichgültigkeit allgegenwärtig waren. Und sieht es nicht heute genauso aus? Was bedeuten denn Jesu vereinzelten Wunder und Heilungen inmitten des Ozeans von Leid der Welt? Die Armen und die Hungernden und die Weinenden können, anders als die Gesunden und Wohlhabenden, nicht einfach so tun, als wären Armut und Hunger und Tränen nichts. Was bewirkt das Handeln Jesu, sein Zusammensein mit den Zöllnern? Es ist nicht mehr als ein Wassertropfen in einem Meer ungerechter Lebensverhältnisse. So unbequem und ärgerlich es auch ist, letztlich ist der Glaube nicht lehrbar. Auf Gottes Angebot kannst du nur im Glauben antworten. Und deshalb erzählt die Bibel Alten und Neuen Testaments größtenteils vom Glauben und den Lebensgeschichten, die Menschen mit ihm erfahren. Ob dabei alles klasse war, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Glaube und das Wunder des Bleibens darin nicht begrifflich formuliert werden kann. Glaube ist Erzählung der Taten Gottes an uns. Was den Namen Glaube verdient, ist von Gott selbst gewirkt. Er fordert Geduld, er weckt Zuversicht. Und vor allem er, Jesus, hält dich fest. Jesus war kein Enthusiast. Er hat es uns vorgemacht, wie Glaube geht. Und was er uns zumutet, dazu hatte er selbst auch den Mut. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Doch die kümmerlichen Anfänge der Aussaat des Evangeliums und die Widerstände, die die Frucht hindern wollen, sagen für Jesus nichts aus über die Ernte, die schließlich eingebracht wird. Gottes Stunde kommt und mit ihr der Erntesegen. Alle Misserfolg und allen Missständen zum Trotz. Denn das Geheimnis der Königsherrschaft Gottes ist mit seinen Taten und mit seinen Worten schon da. Wo Jesus heilt, ist die feindliche Macht durchbrochen. Wo Jesus mit Zöllnern zusammensitzt, Jesus Kinder segnet, er unbefangen mit Frauen umgeht und wo er Schuld vergibt, da leben Menschen in voller Gemeinschaft mit Gott. Dem verlorenen Sohn läuft der Vater mit offenen Armen entgegen und der Same fällt in die offene Erde. Die überaus wertvolle Perle liegt zum Eintausch gegen alles, was bisher wichtig war, bereit. Gottes Königsherrschaft will in einer Welt geglaubt werden, die davon noch nichts erkennt. Glauben heißt nicht, etwas über Gott denken. Glaube heißt, mit ihm gehen.
Wir wollen in der Anbetungszeit die Gedanken der Predigt auch aufgreifen und starten bei den Zweifeln, bei dem, was uns vielleicht umtreibt, ob wir in der Lage sind, Jesus zu folgen oder nicht, und wollen aber auch den Weg beschreiten, Richtung Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit anzuschauen. Und auf den Weg wollen wir euch jetzt mitnehmen. Wer möchte, kann gerne aufstehen. Wer nicht möchte, kann auch gerne sitzen bleiben. Haltet so, wie es euch am besten gefällt.
ist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst in der Zeit und Raum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene, inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an, ich bete dich an.
Auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Thank you.
Herrlicher, du baust die Stelle ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist unglaublich, Gott. Allmächtiger und ewiger, wir fallen staunend und ehrfürchtig nieder vor dir. Du bist unglaublich, Gott.
Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat.
Thank you.
preise deinen Namen, oh Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Denn so hoch der Himmel ist, ist deine Gnade.
Ja, vielen Dank für diese Lobpreisreise und für diese Musik. Das war echt, echt super. Ich genieße das total. Es war wirklich schön. Danke sehr. Und auch danke für die Predigt. Auch da. Auch während dieser Zeit können wir uns darüber freuen, dass sich Menschen unserer Gemeinde anschließen wollen. Und deswegen freue ich mich, dass ich Resa nach vorne bitten darf. Denn du möchtest gerne in der Gemeinde aufgenommen werden und du kannst schon gerne nach vorne kommen. Genau. Und das läuft bei uns so, dass wir die Menschen, mit denen wir die Gespräche hatten, vorstellen und dann wird man beim nächsten Abendmahl aufgenommen. Genau. Risa, schön, dass du da bist. Und du hast eine Vorstellung auch vorbereitet für uns.
Guten Morgen.
Das ist alles ich.
So. Mein Name ist Reza, ich komme aus dem Iran und ich bin schon seit 10 Jahren in Deutschland und ich arbeite als Busfahrer und Linienverkehrsstadtarbeiter. Ich wollte sagen, dass ich glücklich bin, dass ich hier bin und dass ich Jesus gefunden habe. Und das Glauben an ihm gefunden haben und Jesus hat mir im Leben immer geholfen. Jesus wurde wegen uns gekreuzigt und sein reines Blut in geflossen, damit unsere Schulden verziehen werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Wir hatten das Gespräch zusammen mit Norbert und es war ein wirklich tolles Gespräch. Du hast uns von deinem Glaubensweg berichtet und hast immer gesagt, wie andere Schriften für dich immer nicht viel Sinn gemacht haben und dann hast du die Bibel kennengelernt und das hat dir immer weitergeholfen und du hast Jesus Nähe gespürt. Ja, wie immer, genau. Und deswegen kommst du hierher und willst dich aufnehmen lassen. Vielen Dank, Resa, wir freuen uns. Genau, Dankeschön. Wenn ihr noch Fragen, genau. Wenn ihr noch Fragen habt oder Reza kennenlernen wollt, da hinten sitzt er und ist auch sonntags einfach ganz oft hier. Also sprecht ihn einfach gerne an, lernt ihn kennen oder sollten auch noch Fragen sein. Sprecht auch sonst einfach Norbert und mich nochmal an. Ansonsten haben wir nächste Woche wieder Abendmahl und darüber freue ich mich sehr. Und da werden wir dann auch alle, die bis hierhin Gespräche mit uns geführt haben und die wir zur Aufnahme vorgestellt haben, an diesem Zeitpunkt aufnehmen. Deswegen kommt, darauf freue ich mich schon. Und das nächste Abendmahl ist sonst dann auch wieder im März. Unsere Arbeiten hier, unser Leben und unser Wirken hier in dieser Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Deswegen bitte ich euch, die hier vor Ort seid, denkt an die Kollekten, die an den Ausgängen bereitstehen. Und ihr Lieben, die vor den Endgeräten sitzen, euch sind die Spendenmöglichkeiten in der Videobeschreibung unten eingeblendet. Wir freuen uns sehr über jede Spende und wir danken euch ganz herzlich dafür. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen, denn wir wollen gemeinsam noch das Vaterunser beten. Und ich bitte euch auch zum Segen danach stehen zu bleiben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.